Auch ich grüße euch ganz herzlich, liebe Freunde, zu diesem Gottesdienst im Martin-Luther-Haus. Ich beschäftige mich gerade in den letzten Tagen in besonderer Weise mit der Jahreslosung 2026, weil ich bei der nächsten ARCO in Meldorf meinen Kollegen ein theologisches Referat halten soll, eine Auslegung bieten soll über diese Jahreslosung. Und keine Sorge, hier wird sie erst gepredigt im neuen Jahr, wie es sich gehört. Aber mir ist aufgefallen, dass ich immer wieder sage, im Januar, wenn eine neue Jahreslosung gepredigt wird, ja, die begleitet uns ein ganzes Jahr und sie wird immer wieder auch vorkommen. Faktisch ist das aber nicht so. Faktisch ist es so, dass wir meistens im Januar und Februar über die Jahreslosung reden und dann ist es eben doch irgendwie gelaufen, weil wir viele andere Themen haben. Und das ist schade. Denn eine Jahreslosung ist ja keine Januarlosung, sondern sie ist eben eine Jahreslosung, die das ganze Jahr über gelten soll, uns bewegen soll und vielleicht auch im Laufe des Jahres unterschiedliche Nuancen nochmal für uns hat. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich predige heute nochmal oder wieder mal, aber auch ganz anders über die Jahreslosung von diesem Jahr. Ich frage jetzt nicht, wer die noch kennt, aber sie hängt ja auch, glaube ich, da, ne? Ja, okay, genau, macht auch nicht so viel Sinn. Ja, wir sind noch nicht am Ende des Jahres, wir sind mittendrin auch nicht, ne? Das letzte Quartal hat begonnen. Und am Ende des Jahres, ob jetzt am Altjahresabend oder an Neujahr, schauen wir zurück. Blicken wir zurück, halten Rückblick, halten inne. Das werden wir auch in diesem Jahr so tun. Und dennoch möchte ich gerne heute auch schon mal so eine Zwischenbilanzfragen stellen, die ihr einfach mal bewegen könnt. Wie ist das in den letzten gut 9 Monaten? Wer bist du gewesen? Für dich und für andere. Wie beurteilst du die letzten 9 Monate? Was war gut, was war eher schlecht? Wo warst du erfolgreich und wo bist du gescheitert? Wie siehst du dich selbst? Hast du dich entwickelt von Januar bis Oktober? Hat sich etwas verändert oder ist alles gleich geblieben? Bist du in diesem Jahr deinen Ansprüchen gerecht geworden? Welche Erwartungen hattest du an dich, an andere? Und was bedeutet jetzt diese Zwischenbilanz für die nächsten 3 Monate, für den Rest dieses Jahres? Ergibt sich da eine Veränderung? Möchtest du von Oktober bis Dezember noch einmal neue Akzente setzen? Möchtest du noch mal etwas Neues wagen, mit etwas starten? Jetzt kommt die Jahreslosung ins Spiel von 2025. Sie wird ja in der Regel uns wiedergegeben nach der Einheitsübersetzung und so möchte ich sie zunächst auch vorlesen. Prüft alles und behaltet das Gute, schreibt der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Wolfgang Tarrer hat den ganzen Zusammenhang vorgelesen. Prüft alles und behaltet das Gute. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Ich möchte erst was zum Thema Prüfen sagen. Prüfungen sind ja nicht wirklich beliebt. Ja, wenn man eine Prüfung machen muss, ob in der Schule oder wo auch immer, das ist in der Regel mit Aufregung verbunden, mit Unsicherheit. Habe ich mich gut vorbereitet? Werde ich durchfallen? Schaffe ich es, die Prüfung? Kann ich sie bewältigen? Prüfungen sind schon nicht sehr beliebt, aber Prüfungen sind wichtig. Ja? Also, wie gut, dass es eine Prüfung gibt beim Führerschein. Oder dass das Auto regelmäßig überprüft werden muss beim TÜV. Oder in der Berufsausbildung. Ja? Unser Sohn Jakob war gestern zu Gast, der als Krankenpfleger eine Ausbildung macht. Es ist sinnvoll, dass es am Ende eine Prüfung gibt, weil man hat Verantwortung für Menschen. Also Prüfungen, man kann durchfallen, man kann sie bestehen, man geht gestärkt weiter, aber Prüfungen sind eigentlich nicht wirklich beliebt. Aber nötig. Jetzt sagt aber die Jahreslosung, dass wir nicht geprüft werden, sondern dass wir prüfen sollen. Und das ist auch etwas, was ambivalent ist, ne? Auch das birgt ein Problem in sich, weil Die Kirche ist in ihrer Geschichte oft aufgetreten als eine Kontrollinstanz, die prüft und die entscheidet, was gut und richtig ist und wer falsch liegt. Ja, wir nehmen dann immer noch ganz gern das Mittelalter mit den Kreuzzügen, der Inquisition, den Hexenverbrennungen und so. Aber wir können auch in unsere eigene Geschichte gehen. In die Geschichte des Pietismus und der Gemeinschaftsbewegung. Da wurde früher, ich weiß nicht, wie das heute noch so ist, da wurde früher oft geprüft. Ja, ist der Glaube rechtgläubig? Ja, ich bin noch mit dem Narrativ groß geworden. Ist das ein gläubiger Pfarrer oder ein ungläubiger Pfarrer? Als könnten wir beurteilen, wer ein gläubiger Pfarrer wäre. Ja? Damals habe ich mich bei diesem Narrativ beteiligt. Ein gläubiger Pfarrer war der, der meinem Glauben entsprach. Ich muss Buße tun über diesem Denken. Ja? Wir prüfen auch, wer ein geregeltes Leben führt. Du hast diesen Imperativ vorgelesen. Ne? Weiß die zurecht, die kein geordnetes Leben führen. Ja, wir haben unsere Vorstellungen, was richtig und falsch ist. Welche Sünden besonders schlimm sind. Sexuelle Sünden sind im Ranking oben. Dann kommt erstmal gar nichts. Und dann kommen vielleicht auch andere Dinge. Ja, aber wehe, jemand lässt sich was zu Schulden kommen im sexualethischen Bereich oder jemand lebt einen anderen Weg, als es der Standard ist, dann haben wir ein Problem. Wenn jemand geldgierig ist, hinter dem Rücken über andere redet, die Umwelt verpestet, spricht man nicht drüber. Also, Kirche hat immer wieder geprüft und es ist oft nicht gut gegangen. Insofern ist das schon eine Herausforderung, mit dieser Jahreslosung umzugehen. Und die Frage ist, was bedeutet es denn jetzt positiv, dass wir prüfen sollen? Da habe ich jetzt drei Überschriften. Erstens, prüfen, aber mit Stil. Es geht bei dem Prüfen, das Paulus uns ans Herz legt, nicht um ein Verurteilen von Menschen. Es geht nicht darum, arrogant zu sein, hochmütig, selbstgerecht und verurteilend, auf andere zu schauen, auf Sachverhalte zu gucken, sondern ich mache Mut, dass wir die Jahreslosung von 2024 hier anwenden. Die Jahreslosung von 2024 lautete: Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Alles bei euch soll von Liebe bestimmt sein. Und ich finde auch der Modus, die Art und Weise, wie wir Dinge beurteilen, wenn wir es denn tun, sollte von Liebe geprägt sein und nicht von anderen Motiven, von Arroganz, von Hochmut. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir wissen es besser. Sondern ist die Liebe der Untergrund, durchdringt die Liebe das Prüfen. Prüfen aber mit Stil. Wichtig in der Grammatik ist auch, dass wir es mit einem Imperativ im Plural zu tun haben, also mit einer Aufforderung eben in der Mehrzahl. Da Paulus sagt nicht, prüfe und behalte das Gute, sondern prüft. Wir als Gemeinde sind angesprochen. Ja, es ist auch immer ein Problem in der Kirche gewesen, wenn einzelne Persönlichkeiten zu viel Macht hatten, eigenständig sagen konnten, wo es lang geht, den Kurs vorgegeben haben. Und durch den Plural macht Paulus deutlich, ihr miteinander, ihr sollt miteinander prüfen, darüber nachdenken. Darüber ringen, überlegen, beten und dann auch Entscheidungen treffen, was für uns angemessen ist. Ja? Also der Plural ist ganz, ganz wichtig. Prüft, wir miteinander und nicht der Pastor und auch nicht der Vorsitzende, ja, oder der Inspektor, sondern wir miteinander. Ringen, beten, entscheiden. Finde ich wichtig. Der zweite Punkt, da geht es um den Kontext. Und es ist ja immer wichtig, dass man nicht nur einen einzelnen Vers herausgreift, das ist natürlich bei einer Jahreslosung so, sondern dass man ihn immer auch im gesamten Zusammenhang betrachtet. Das ist aber grundsätzlich so, wenn wir Bibeltexte lesen sollten. Wir sollten nie nur den Text lesen, sondern immer gucken, was steht davor, was steht dahinter, an wen ist das gesprochen, von wem, wann, warum. Das macht es natürlich ein bisschen mühsam manchmal, aber das kann man üben. Für sich zu Hause kann man das üben und dafür sind Bibelgespräche gut, um da auch eine Einordnung zu finden. Und so ist es bei diesem Imperativ hier auch. Ja? Dieser Vers steht am Ende des 1. Thessalonicher Briefes. Der 1. Thessalonicher Brief ist die älteste Schrift im Neuen Testament überhaupt. Der 1. Paulusbrief, damit die älteste Schrift des Neuen Testamentes. Und die Paulusbriefe sind in der Regel so aufgebaut, dass am Anfang im ersten Teil redet Paulus sehr allgemein und entfaltet seine Theologie, theologische Fragen. Und im zweiten Teil, kann man ganz grob sagen, geht es um konkrete Dinge in den Gemeinden. Ja, da versucht er sich auf Gemeindefragen zu beziehen. Dann gibt er Empfehlungen, wird konkret. Also das ist so in den Paulusbriefen oft gegeben und das ist auch so im 1. Thessalonicher Brief so. Und wenn wir uns nochmal den Text vor Augen führen, den Wolfgang Tarrach vorgelesen hat, dann geht es nämlich um das Miteinander in der Gemeinde. Und es sind positive Dinge, die Paulus anspricht. Ja? Ich zitiere nochmal. Es geht um Friedfertigkeit, um Versöhnungsbereitschaft. Es geht um Respekt und das Tragen der Schwachen. Es geht um Ermutigung, es geht um Langmut. Es geht um Dankbarkeit und es geht um eine dauerhafte Gebetskultur. Positive Dinge, die Paulus uns ins Stammbuch schreiben will. Und da mittendrin platziert er seinen Imperativ, prüft alles und behaltet das Gute. Also in einem ganz positiven Rahmen des Miteinanders steht diese Jahreslosung. Genau. Jetzt mache ich was ich bei den Kollegen machen werde, was ich eigentlich hier nie mache, dass ich Übersetzungen kritisiere. Genau. Aber die Einheitsübersetzung ist nicht präzise übersetzt. Da fehlt ein Aber. Ne? Wörtlich, wenn man das aus dem Griechischen übersetzt, muss da stehen, prüft aber alles und behaltet das Gute. In der Basisbibel, die Wolfgang Tarrach verwandt hat, steht dieses Aber drin, in der Einheitsübersetzung nicht. Und das ist nicht egal. Dieses Aber ist wichtig, weil dieses Aber deutlich macht, Paulus sagt das nicht einfach so isoliert, sondern Paulus bezieht sich mit diesem Aber auf das, was davor steht. Er bezieht sich auf das, was er unmittelbar vorher sagt. Und darum muss man auch das wahrnehmen, was er unmittelbar vorher sagt, um seinen Satz zu verstehen. Um was geht es denn unmittelbar vorher, auf das das Aber sich bezieht? Es geht um den Heiligen Geist und es geht um prophetische Rede. Dazu nur 2, 3 Sätze. Propheten kennt ihr vielleicht, im Alten Testament gab es Propheten, einzelne Prophetengestalten. Und, aber schon im Alten Testament wird gesagt, zum Beispiel beim Propheten Joel, dass einmal eine Zeit kommen wird, wo alles Volk prophetisch reden wird. Nicht nur einzelne Menschen haben den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist wird ausgegossen auf alle. Und alle werden prophetisch reden. Alle haben diese Begabung, alle haben diese Kompetenz. Das wird schon bei den Propheten gesagt und genau das war dann auch in den urchristlichen Gemeinden Standard. Es gab die prophetische Rede in der Gemeinde. Die Frage ist, was ist prophetische Rede? Wir verbinden mit Prophetie meistens die Vorhersage der Zukunft. Ja? Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Prophezeiung. Aber das ist nicht nur gemeint. Prophetische Rede bedeutet, dass ein Mensch zur rechten Zeit von Gott her einen Eindruck hat für eine Situation und das dann ausspricht. Was ist jetzt dran von Gott her? Das ist doch eine relevante Frage für die Menschen damals und auch für uns heute. Und wenn Menschen da eine Begabung haben, ein Gespür, eine Intuition, ja, wenn man in einem bestimmten Prozess ist, ob es nun eine Modernisierung ist, eine Gemeindeentwicklung, und wenn dann Menschen sagen können, ich habe das Gefühl, ich habe die Ahnung, das könnte der Weg sein. Das könnte jetzt dran sein. Das war prophetische Rede. Und aus den Paulusbriefen wissen wir, dass das eine Grundkultur war. Das war so üblich in diesen neutestamentlichen Gemeinden. Und Paulus wirbt ausdrücklich für Offenheit. Ja? Er sagt, seid offen dafür, seid offen, wenn der Heilige Geist redet. Seid offen, wenn Menschen einen Eindruck haben von etwas und das weitergeben. Seid offen. Seid offen für neue Entdeckungen, für neue Entwicklungen. Seid offen dafür, dass nicht alles beim Alten bleibt, sondern dass ihr euch verändern könnt im Denken und im Glauben. Paulus wirbt für Offenheit. Und dann sagt er, Prüft aber alles und behaltet das Gute. Ja, darauf bezieht sich das. Offenheit für geistliche Impulse, aber dann auch zu prüfen. Nur ist es bei uns in der Gemeinschaftsbewegung nicht so ein Standardformat, ne? Also, dass wir hier sagen, wo haben wir hier prophetische Rede? Ist eigentlich schade, vielleicht könnten wir mal darüber nachdenken, inwiefern wir diese Gabe fördern und entdecken. Aber auch wir haben doch Impulse, es gibt doch bei uns Impulse, geistliche Impulse, die an uns herangetragen werden. Früher war es, ich sag mal so, nur die eigene Gemeinschaft und vielleicht noch der VG oder so. Heute gibt es so viele Impulse, die uns erreichen. Durch Social Media, durch Podcasts, durch das Internet haben wir so viele Möglichkeiten, Predigten zu hören, Texte zu lesen, Interviews wahrzunehmen, viele, viele Impulse, die uns berühren. Und das sind ganz gegensätzliche Impulse. Ja? Also es ist ein Unterschied, ob man Worthaus-Vorträge hört, über Worthaus-Vorträge, das ist, ich sag mal so, wissenschaftliche Theologie wirklich für Gemeinde runtergebrochen. Ich schätze Worthaus sehr. Wirklich kompetent, ja, ob man das wahrnimmt und konsumiert, diese Impulse, oder ob man Pastoren aus Bremen, ich sag das jetzt mal so, oder ob man Olaf Latzel wahrnimmt, zuhört, liest. Ne? Ich kenne auch Menschen, die das sehr schätzen und mögen, aber es ist ein Unterschied. Ich will das gar nicht werten. Es ist ein Unterschied, ob ich das eine wahrnehme und mich berühren lasse oder auch von dem anderen. Und da sagt einfach Paulus, hey, prüft alles, alles, ja. Und behaltet das, was wirklich gut ist. Und ich glaube, man kann Gutes bei Worthaus finden, man kann auch Gutes bei Olaf Latzel finden, aber prüfen. Prüfen, einordnen. Und das finde ich wichtig. Die Frage ist aber, was ist denn das Kriterium? Paulus sagt, prüfet alles und behaltet das Gute. Wer sagt mir denn, was gut ist? Wer sagt mir in Sachen des Glaubens und der Lebensführung, was gut ist? Wer legt das denn fest? Wer definiert denn gut? Soll das jeder selber für sich machen? Wir gehören ja zu keiner Kirche wie der katholischen Kirche, wo der Papst sagt, was eigentlich gedacht werden soll. Wie ist das mit dem Guten? Was ist gut? Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Jahreslosung von 2024 als Kriterium heranziehen und die erweitern. Ja, ich möchte den Dreiklang der christlichen Existenz beschreiben. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist das Größte, die Liebe ist das Höchste unter ihnen. Ja? Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist nach Paulus das, was christliche Existenz ausmacht. Und meine These, meine Aussage jetzt ist, das ist meine Meinung, gut ist alles, was Glauben fördert, was Hoffnung generiert und was Liebe wachsen lässt. Das ist gut. Und die Impulse in unserem Leben, die an uns herangetragen werden, sollten wir prüfen, fördert das wirklich Glauben? Fördert das wirklich Hoffnung und lässt das Liebe in unserem Leben wachsen? Jetzt will ich noch kurz entfalten, diese Dreiteilung. Gut ist, was Glauben weckt. Was ist Glaube, christlicher Glaube? Christlicher Glaube entsteht durch das Wort Gottes. So sagt Paulus es im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung bezieht sich auf das Wort Christi. Ja, also Glaube wird geweckt in unserem Leben. Keiner wird morgens wach und sagt, so, ich werde jetzt Christ, ich glaube. Glaube wird geweckt, Glaube wird wachgeküsst. Glaube ist in erster Linie eine Beziehungsfrage. Wie bin ich mit Jesus Christus unterwegs? Was ist meine Beziehung? Aber es ist auch nicht egal, was wir glauben. Glaube ist nicht in erster Linie eine Kopfsache, aber es ist auch nicht gleichgültig, was wir glauben. Welche Inhalte wir für wahr halten, welche Inhalte uns leiten in unserem Denken, Fühlen, Entscheiden und Handeln. Das ist nicht egal. Und darum sollten wir schon die Frage stellen, welcher Ton wird denn angeschlagen? Im Martin-Luther-Haus, bei Kirche Kunterbund, in unseren Veranstaltungen, im Seniorennachmittag, bei den VG-Veranstaltungen? Welcher Ton wird angeschlagen? Was ist denn das Narrativ? Um was geht es eigentlich primär? Und da muss ich sagen, das, was erklingen sollte, ist das Ja Gottes in Jesus Christus, seine Menschenfreundlichkeit, seine Zugewandtheit, seine Barmherzigkeit. Das sollte der Grundton sein. Nur das weckt, finde ich, evangelisch geprägten Glauben, wenn ich Angst mache, wenn ich drohe, wenn ich Druck ausübe. Ja, das mag auch sein, dass Menschen sich dann dem Glauben zuwenden, aber ich finde es nicht wirklich befreiend, nicht wirklich offen. Und wir sollten Verkündigung, auch meine, aber alle Verkündigung, alle Impulse, ob es jetzt Olaf Latzl ist oder wer auch immer, Willow Creek, da fragen, fördert das wirklich einen Glauben, der offen ist, der frei ist, der Kraft spendet, der lebenstauglich ist? Das ist ein Kriterium. Gut ist, was Glauben weckt. Das zweite Gut ist, was Hoffnung generiert, was Hoffnung fördert. Auch Hoffnung ist etwas, was wir uns nicht einfach so vornehmen können. Ich habe jetzt Hoffnung. Ja? Auch Hoffnung wird wachgeküsst in uns. Auch Hoffnung muss geweckt werden von außen. Und wenn man falsche Hoffnungen hat oder weckt, dann führt das zu Enttäuschung. Also darum finde ich auch immer, dass Hoffnung begründet sein muss. Ja, Hoffnung muss begründet sein. Und unsere Hoffnung, die christliche Hoffnung, ist begründet in der Auferstehung Jesu Christi. Weil Jesus lebt, weil er wirklich lebendig ist und in der Gemeinde präsent ist, darum ist Hoffnung angemessen, darum ist Hoffnung wirklich begründet und darum dürfen wir hoffen. Und auch das sollte ein Kriterium sein für Gemeindearbeit, für Gemeinschaftsverband, für was auch immer. Das, was ich höre, macht das Hoffnung, gibt mir das Hoffnung für meinen Alltag. Wenn ich in die Welt gucke, ja, will ich trotzdem ein Mensch sein, der mit Hoffnung lebt und nicht nur mit Schrecken und Horror und wie wird das alles werden, sondern gibt es Hoffnung. Am Ende des Abendmahls spreche ich immer ein Jesuswort zu und ich finde, dass dieses Jesuswort etwas ist, was Hoffnung wecken kann. Nämlich Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja? Das ist so ein Wort, wenn das wirklich wahr ist, ich muss nicht erschrecken, ich muss nicht Angst haben, ich darf Jesus vertrauen. So etwas gibt Hoffnung. Also, das war der zweite Punkt. Prüfen, das, was wir an Impulsen aufnehmen, macht das Hoffnung, weckt das Hoffnung oder eher verstärkt es eher Ängste, Skepsis, Vorbehalte. Das finde ich dann sehr schwierig. Und das dritte, gut ist, was Liebe wachsen lässt. Liebe, ich habe ja neulich schon mal gefragt, was ist eigentlich so das Kernwort der Bibel? Da war meine Aussage, es geht eigentlich um Liebe. Liebe ist das, was eigentlich in der ganzen Bibel das Fundament ist, von Gott her, aber auch von uns her. Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, die Liebe ist das Größte. Er spricht vom Glauben, von der Hoffnung, aber die Liebe ist das Größte. Und auch das sollten wir prüfen. Die Impulse, die wir haben, die Initiativen, die wir haben, sind die von Liebe getragen. Ist Liebe die Motivation? Ich finde unsere Gemeinde großartig mit ihrem diakonischen Schwerpunkt, mit ihrem diakonischen Profil. Ich bin jetzt seit einigen Jahren, seit 2 bis 3 Jahren, auch einfach Mitarbeiter im Trauercafé. Das Trauercafé ist ja bei vielen gar nicht so präsent. Es wird zwar immer abgekündigt, aber das Trauercafé ist solch eine kostbare Veranstaltung, solch ein kostbares Format, wo Menschen sich öffnen können und dürfen, die trauern. Ja, die einfach weinen dürfen und erzählen dürfen und lachen dürfen. Das ist immer auch irgendwie schön und es tröstet. Und es ist immer für mich eine besondere Veranstaltung, weil die Zeit steht still. Wie bei einer Trauerfeier, so ist es mein Empfinden. Und darum bin ich dankbar, zu diesem Team zu gehören. Ja, und es gab und gibt so viele diakonische Projekte. Wir haben am Freitag im Vorstand mit den Mitarbeitern der Tafel zusammengesessen. Dieses neue Format Senioren, Essen mit der Tafel, ja, die Liebe. Die Liebe ist das, was uns da treibt, was uns da motiviert. Aber Nächstenliebe ist nur die eine Seite der Medaille. Es geht ja nicht nur um Nächstenliebe, wenn wir von Liebe reden. Es geht auch um Gottes Liebe. Es geht auch um die Liebe zu Gott, denn so beginnt Jesus ja, wenn er über Liebe redet. Er sagt nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, kümmere dich. So, und dann auch irgendwie kannst du auch noch religiös sein. Er beginnt, du sollst Gott lieben. Mit aller Kraft, mit allem Verstand und so weiter. Und dann deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch das ist die Frage. Wie sieht denn Gottes Liebe aus? Sie ist nicht zu trennen von der Nächstenliebe, auf keinen Fall. Aber sie ist auch nicht identisch. Man kann auch Nächstenliebe üben, ohne Gott zu lieben. Was heißt es denn, Gott zu lieben? Und sind die Impulse, die wir bekommen, ob hier oder beim VG oder bei Worthaus oder bei Olaf Latzl oder bei wem auch immer, führen diese Dinge dazu, dass Liebe wächst? Liebe zu Menschen, Offenheit für Menschen, Liebe zu Gott. Das ist ein Kriterium, ob so etwas gut ist. Das empfehle ich jedenfalls. Also diese Kriterien anzuwenden. Aber ihr habt vielleicht andere Kriterien. Ich komme zum Schluss. Die Jahreslosung eigentlich viel zu kostbar, um sie nur im Januar zu thematisieren. Sie darf uns das ganze Jahr über begleiten. Es ist wieder ein Imperativ. Ja, das letzte Jahr war ja auch schon, alles soll von Liebe bestimmt sein. Wieder ein Imperativ. Ich kann schon mal spoilern, für 26 haben wir kein Imperativ. Da haben wir ein Versprechen, ein Indikativ, eine Aussage Gottes, die ganz viel Hoffnung macht. Aber erst im Januar gibt es mehr dazu. Prüfen ist eigentlich keine schöne Sache, ist eigentlich eine notwendige Sache, aber ich denke, ich hoffe, dass meine Ausführungen deutlich gemacht haben, dass es eine Gemeinde voranbringen kann. Wenn wir genau hingucken, wenn wir checken, was ist da, ist das wirklich gut, ist das wirklich hilfreich? Amen.